Wir sind heute von sogenannten Weltreligionen, ob Islam, Christentum oder Judentum, umgeben, die allesamt die Frau verachten, ja als unrein verhetzen. Diese monotheistischen Religionen haben sich in der Geschichte durch unzählige Vernichtungskriege gegen andere polytheistischen Kulturen beinahe auf den gesamten Globus ausgebreitet. All diese von ihnen dahingemordeten Völker verhetzen die Monotheisten nach wie vor als Götzenanbeter, womit bis heute deren gewalttätige Ausrottung gerechtfertigt wird. Aber Millionen von Menschen hören sich noch heute diese Propaganda in unzähligen Predigten, ob in Moscheen oder Kirchen, willfährig an, ohne protestierend aufzuspringen. Man ist sich, ohne einen Moment des Nachdenkens, aufgrund der Suggerierung von Gut und Böse, automatisiert einig, dass all der Glaubenskrieg wider Götzenanbetern eine gute Sache war. Es ist eine jahrtausendlange Verhetzung von Religionen und Kulturen, die in ihren Strukturen weit humaner waren als der Monotheismus. Und die Menschen all dieser verachteten Kulturen kannten Göttinnen. In der Bibel werden sämtliche Völker als bösartig, ja entartet dargestellt, die Göttinnen verehrten. Entartet sind die göttinnenlosen monotheistischen Religionen freilich selbst, so sehr, dass sie allesamt dem Teufel erfanden als ihren eigenen, verleugnenden Schattenaspekt, den sie bis heute unentwegt auf andere projizieren. Ebenso erfanden sie die Hölle und damit das Verdammen der Menschen als Ungläubige und Sünder. Bis heute verhetzen sie alle das goldene Kalb, das keineswegs irgendetwas mit einem Sittenverfall hin zum Materialismus zu tun hatte. Es war ein Symbol für das Leben und die Welt. Es symbolisierte treffend die nie versiegende, sich immer wieder verjüngende Fruchtbarkeit der Erde in Verbindung mit der männlichen solaren Kraft, daher das Gold, das rein spirituell begriffen wurde. Und das Kalb ist eine Verkörperung der Göttin, des nährenden Weiblichen der Welt. Uns fehlt seit dem Genozid der monotheistischen Religion an den ursprünglichen Weltvorstellungen der Menschheit ein wirkungsvoller Ausgleich zu diesen patriarchalen, durch ihren Absolutheitsanspruch seit mehreren tausenden Jahren unerträglich aggressiv ausgerichteten monotheistischen Religionen. Sie haben nur deshalb über Jahrtausende hinweg sich den Globus erobern können, weil sie in ihrer Gewalt skrupellos waren. Ihre Geschichte ist die des Völker- und Menschenmordes. Heidnische Gesellschaften, die kulturgeschichtlich immer weit weniger aggressiv ausgerichtet waren und den Gedanken der Liberalität eingeboren hatten, konnten deren Blutdurst nichts entgegensetzen. So war es wohl ein schwerwiegender Fehler, dass schon die polytheistischen Völker der Bibel, also jene Götzenanbeter, die ersten monotheistischen Sekten inmitten ihrer Gesellschaften duldeten, während diese schon ihre Messer wider sie wetzten. Ähnlich erging es ja auch den Indianern, die die ersten Europäer gastfreundlich begrüßten. Denn Jahwe, der Gott der Bibel, der in den Kirchen den leichtgläubigen, nichts hinterfragenden Menschen gerne als lieber Gott vorgestellt wird, rief im Alten Testament von Anfang an hetzerisch zum Massenmord gegen alle Andersgläubigen auf. Dies findet sich eben nicht nur im Koran, sondern gleichfalls in der Bibel wieder. Kein germanischer, keltischer oder slawischer Gott rief je zum Massenmord auf und aus Glaubensgründen schon gar nicht. Dennoch bleibt das Image der Naturreligion, vornehmlich das unserer eigenen indigenen Vorfahren, häufig negativ besetzt. Und jenes der Monotheisten positiv, egal wie viele Menschen im Namen des Christentums gefoltert und verbrannt wurden, egal wie viele heute in islamischen Ländern bestialisch zu Tode gesteinigt werden, vor allem Frauen, etwa weil sie ihren Mann liebten, an den sie nicht als Kind schon verschachert worden waren. Beide Konfessionen können sich hingegen immer noch mit Hilfe der Medien als Hüter der Moral betragen. Wir Europäer kennen nicht einmal mehr das in Liebe zueinander gezogene Götterpaar Freier und Frei. Hauptbestandteil der Namen dieser Liebesgötter ist die Freiheit. Was für eine entgegengesetzte Utopie scheint allein in diesem Bild auf. Dieses Götterpaar galt den Germanen als Freunde der Menschheit. Ihre Fruchtbarkeit war verwoben mit der nie vergehenden, sich ewig erneuernden Fruchtbarkeit der Welt. Sie ging aus deren Liebe hervor. Die beiden Götter waren die Personifizierung dieser weiblichen und männlichen Kräfte, die in Liebe Welt erzeugen, zusammenfinden. Die Liebe gilt den Germanen, wie allen indigenen Völkern, als die geheimste und heiligste Kraft des Kosmos. Ihre Grundbedingung ist die Freiheit. Dies übermitteln allein schon die wirkmächtigen Götternamen Freier und Frei. Wie weit ist allein dies der Liebes- und Frauenfeindlichkeit sämtlicher monotheistischen Weltreligionen überlegen? Es könnte die Menschheit befreien und all die Frauen freisetzen, die beispielsweise im Islam als behauptete Unreine nicht einmal die Moscheen gemeinsam mit den Männern betreten dürfen? Wie viele Frauen haben ein spirituelles Bedürfnis in sich, empfinden sich nicht als Atheisten, doch bekommen sie von sämtlichen Weltreligionen inklusive des Buddhismus nur unwürdige Angebote als behaupteter unreiner Mensch zweiter Klasse? Die weiße Göttin Hulde, die viele Forscher mit Freya für identisch halten, transportiert als Erdgöttin nicht nur für uns Europäer eine bedeutende Botschaft, gab es doch ursprünglich weltweit die Vorstellung von Erdgöttinnen, ehe die Monotheisten diese brutal ausrotteten. Nachlesbar für jeden im Alten Testament und bei sämtlich christlichen Historikern, die ihren Massenmord an den teuflischen Heiden stets stolz feiern. Wer die Erdgöttin im Bewusstsein der Menschen ausrottet, zerstört letztlich das Überleben des Menschen auf dieser Erde. Ureingeboren ist dem grünen Kontinent Europa das Wissen um die Erdgöttin. Sämtlich sogenannte Marienerscheinungen, die seit Jahrhunderten geschildert und noch heute von Menschen nach eigener Aussage bezeugt werden, geschehen ausnahmslos in uralten Kulthöhlen, wie beispielsweise Lourdes, die mehrere 10.000 Jahre lang als Zugang zur Erdgöttin und deren Geburtsschoß galten. Schon immer, seit dem frühesten Steinzeit, erschien die weiße Göttin dort den Menschen und waren ihre Höhlen und Grotten heilsame Orte. Genügend Sagen der Kelten, Germanen und Slawen bezeugen dies. Darin geben ihr unsere indigenen Vorfahren das gleiche Aussehen, wie all die katholisch Sozialisierten unserer Tage ihre angeblichen Marienerscheinungen beschreiben. Wir müssen erkennen, dass jene durch den religiösen Genozid, den die Kirchen jahrhundertelang gegen die indigenen Weltvorstellung betrieben, keinerlei Erdgöttinnen mehr bekannt sind. Unter all ihren Namen, ob Huldre, Holle, Hertha, Freya, Nehalenja, Nertus oder Perchta, ist ihnen die Göttin vergessen gemacht worden. Da diese Maria-Sehenden ausschließlich im äußerst begrenzten christlichen Kontext stehen, denken und handeln, ziehen sie die einzige Frau heran, die an der frauenfeindlichen Religion des Christentums überhaupt eine Rolle spielen darf. Doch wurde eben diese größere Rolle vom Vatikan nur zugestanden, weil man durch diese göttinähnliche Aufwertung Marias gezielt der hohen Verehrung germanischer, keltischer und slawischen Erdgöttinnen im Volk begegnen wollte. Trotz der hierfür massenweise ausgeübten Todesstrafe beteten die Menschen selbst im hohen Mittelalter noch weiterhin die liebe Frau an, wie die meisten indigenen Völker Europas ihre Göttin gerne nannten. Eine Anmerkung dazu: Auch diese Begrifflichkeit wurde entlarvenderweise auf Maria umgelegt, also die der liebenden Frau. Selbst ein berühmter heidnischer grüner Mann namens Robin Hood, der in den ältesten seiner Balladen, wo er im tiefsten Mittelalter niemals von Jesus oder Gott spricht, dafür aber stets die liebe Frau anruft, erscheint dadurch als ein mutmaßlicher Maria-Verehrer. Damit wird er unfreiwillig nachträglich zu einem behaupteten Anhänger des Christentums, was überdeckt, dass Robin Hood bei seinen Taten zuvörderst gegen Bischöfe vorgeht und niemand bei ihm größere Verachtung verdient als eben jene Kirchenmänner. Die tief verankerte ureuropäische Verehrung der Göttin der Erde als liebe Frau seitens Robin Hoods ist durch diesen gezielten Propagandatrick überlagert. Sein heidnisches Wesen ist dagegen durch mehrere Attribute – magischer Bogenschütze, grünes Gewand, Bewohner des urchristlichen Waldes, rituelle Praktiken und durch seinen mythischen Namen belegt. Ende der Anmerkung. So schrieb der Klerus abertausende Quellen, Höhlen und Grotten, also die heiligen, heilsamen Horte der Göttin, kurzerhand auf Maria um. Viele Generationen später, jedes Dorf war längstens unter der Kontrolle einer Kirche und eines Pfarrers gebracht, wusste kaum mehr jemand die Wahrheit. Der Leser wird im Laufe dieses Buches noch erfahren, dass auch viele Seen in Verbindung zur weißen Göttin standen und ebenso wie Höhlen als Tore zu deren Reich galten. So kommt es zum absurden Szenario, dass Katholiken an den historischen Orten der gezielt vergessen gemachten weißen Göttin mit Maria eine sterbliche Frau zu schauen wählen, die nach biblischem Glauben bis zum jüngsten Gericht längstens als Staub im Boden eines fernen Kontinents liegt. Wie sollte es also möglich sein, dass diese menschliche Maria in Europa als Erscheinung umgeht und das auch noch zufällig ausschließlich an den altüberlieferten Orten der alteuropäischen Erdgöttin? Doch da der Klerus mit Maria und nur mit ihr die Erscheinung der Göttin überdecken kann, benutzt man sie hierfür willfährig Obgleich man seitens des Vatikans niemals beabsichtigte, einer Frau irgendeine tragende Rolle im Christentum zuzuschreiben. So ist es gekommen, dass selbst die Päpste im Namen ihrer frauenverdammenden, göttinnenlosen Religion die bis zur Steinzeit zurückreichenden Horte der Göttin besuchen und sich dort heute vor dem Weiblichen, das von ihren eigenen Zungen in einer Vielzahl von Predigten und Schriften als sündhaft und unrein verhetzt wird, verneigen. Sie zeigen in diesen Momenten eine Haltung, die sie ansonsten mit der größten Anstrengung in den Menschen ausgelöscht halten wollen. Unzählige brutalste Zwangschristianisierungen lassen sich in Europa historisch allein zum Zweck der Ausrottung von Göttinnenverehrung wie der Freier belegen. Doch das falsche Maria-Etikett lässt sich nicht nur zur Überdeckung und Auslöschung der Erinnerung an die Gegenwärtigkeit der europäischen Erdgöttin benutzen. Der ganze Vorgang des Überdeckens lässt sich glücklicherweise auch zu ihrer erneuten Entdeckung umkehren. Denn wenn es in einem bekannten Kirchenlied heißt, Maria durch den Dornenwald ging, dann schreitet dann nicht Maria, was hätte jene auch in einem Dornwald verloren, Wälder gibt es in ihrer Heimat des Nahen Ostens nicht. Es handelt sich dabei um ein alteuropäisches Bild. Die Göttin Huldre Holda kann in der Hecke im Dornbusch und im nach ihr benannten Holunder wohnen. Durch eben diese Heimstätten kommt sie hervor und tritt in die Menschenwelt. Es wurden im Zuge der Zwangschristianisierung oftmals bei alten Liedern und Gebeten Namen getauscht, die sich ebenso leicht wieder berichtigen lassen. Aus Balder und Freier wurde Jesus, aus einer Göttin stets Maria. Wenn man bei allen sogenannten christlichen Festen und Heiligengeschichten die äußerst dünne künstlich-christliche Schicht abzieht, dann erschließt sich einem sehr viel der ursprünglich europäischen Weltvorstellung. Die Mehrzahl der heiligen Geschichten erzählen die Mythen der alten Götter. Diese wurden als teuflische Dämonen verhetzt und damit dem Bewusstsein der Menschen ausgetrieben und gleichzeitig zog man für die Kirchenheiligen deren mythische Geschichten heran. Plötzlich konnte da ein Eremit mit weißen Rehen sprechen, obgleich ein weißes Reh mit der weißen Göttin identisch ist und leid Christentum Tiere keine Seele, kein Verstand und demnach auch keine eigene Sprache besitzen können. Plötzlich konnten all die Heiligen die gleichen naturspirituellen Dinge wie die freien Götter. Bei jenen war dies Böse, beim christlichen Heiligen eine verehrungsträchtige Sache. Es lässt auch weit blicken, dass der Klerus unentwegt heidnische Inhalte auf sich übertrug und plötzlich den eigenen Heiligen zusprach, was in Wahrheit die heidnischen Götter an Lebenskraft und Weisheit bedeuteten. Dies nur ist ein weiteres Indiz für das im Monotheismus vorhandenen eigenen Sinnvakuum. An all diesen Stellen wird klar, dass es sich beim Christentum um eine spirituell sehr arme, anhand weniger Motive aufgeblähte Religion handelt, die sich nicht seit Anbeginn der Menschheit entwickelte, sondern zum Machtmissbrauch erfunden wurde, weshalb die Angstmacherei mit Hölle und Teufel so wichtig war, was jedoch ein eigenes Buch füllen würde. Pfingsten, Ostern, Weihnachten, Lichtmess, aller Seelen und so weiter – all diese heute als christlich bekannten Feste sind allesamt heidnischen Ursprungs und auch in ihren christlich überformten Fassungen in der Symbolsprache indigen. Pfingsten meint das Wiederergrünen der Welt, was mit dem grünen Waldgott Herne, Cernus, Aravan verbunden ist, weshalb zu diesem Fest der katholische Pfarrer sein grünes Gewand überstreift. Zum 1. Mai wird mit dem Maibau der alteuropäische Weltenbaum wieder errichtet und umtanzt. Wir sehen an Ostern Eier und Hasen als die Symbole für das Leben und die Fruchtbarkeit der Welt und finden im Begriff Ostern sogar die wundervolle germanische Göttin der Morgenröte Ostara wieder, deren angestemmtes Fest Ostern ist. Auch hier verheimlichen uns also bis heute alle Kirchen eine weitere eingeborene Göttin Europas. Den germanischen Weltenbaum Yggdrasil begegnen wir an Weihnachten nochmals und er wird nicht von ungefähr mit Lametta geschmückt, was ursprünglich das Haar der weißen Göttin Huldre gemeint, deren Fest Weihnachten im eigentlichen Sinne ist. Denn sie zieht mit ihren Schimmeln zu dieser Zeit der 12 Rauhnächte über die Felder, was deren Böden auflockert und für die Saat des Frühjahrs bereitet. Zudem wird die Wintersonnenwende nicht Jesus, sondern das Sonnenkind Belenos Balder geboren, dessen Mutter Huldre ist und der Sonnengott Luke vermutlich der Vater. Denn seit der Steinzeit ging der Menschen das Leben der Welt aus der liebenden Verbindung zwischen der Erde, der Erdgöttin und dem Licht, Himmel, Sonnengott hervor. Aus dem Geburtsschoß der tiefen Erde, durch all die Höhlen und Grotten der Erde, betreten die durch göttliche Liebe gezeugten Geschöpfe den Horizont. Und der Erde wird zur Wintersonnenwende das Sonnenkind, wohl aus dem Schoße der Huldre wiedergeboren. Jesus gleicht in seinem Erscheinungsbild und sanften Ausdruck nicht von ungefähr in sämtlichen mittelalterlichen Darstellungen inmitten des Christentums noch immer dem germanischen Gott Balder. In keiner einzigen Darstellung sieht er auch nur im Mindestens wie ein Mensch des Nahen Ostens aus. Ein Zeichen für die unhistorische Verworrenheit, die in Wahrheit bis heute im katholischen, evangelischen und auch orthodoxen Christentum vorherrscht. Und auch Lichtmess ahmt nichts anderes als der Gebräuche der indigenen Völker Europas nach, auch wenn diese natürlich wieder christlich verbrämt werden. Unsere Vorfahren haben zu Beginn des neuen Jahres, wenn die Sonne, also der Körper der männlichen Gottheit Lug, ganz allmählich wieder länger die Erde bescheint und deren Lebenskräfte liebend aus dem Frost weckt, mit über das Land getragenen Feuern dem Sonnengott grüßend zugerufen und dessen Kraft durch ihr Tun wie durch eine Art Sympathiezauber gestärkt. Wer also den christlich-fundamentalistischen Blick überwindet und sich das eigene Erkennen nicht von Kirchenpropaganda verstellen lässt, der dringt bei all diesen nur scheinbaren christlichen Festen zur eigentlichen, uns windlich vergessen machende Seele Europas hindurch. Und ein zentraler Bestandteil dieser Seele und der wahren europäischen Identität war und ist die weiße Göttin Huldre. Und welche Sinnebene verbirgt sich im Geist der weißen Göttin, die auch vielen Völkern außerhalb Europas bis heute bekannt ist? Ihr Kleid bedeutet mehr als die Schneedecke im Winter, unter deren Schutz die Erde ihre für das Leben notwendige Ruhe findet, bis zur Erweckung durch den Sonnengott im kommenden Frühling. Die Göttin trägt ihr weißes Kleid in ihrem weißen Kleid alle Farben der Welt in sich. Dies symbolisiert, dass sie die Erde ist und zudem über die Fähigkeit verfügt, eine unerschöpfliche Fülle Lebens aus ihrem Schoß hervorzubringen für alle Zukunft. Weiß ist sie auch, weil die Fruchtbarkeitsfäden einer Frau weiß sind. Und diese verbinden sie mit den drei Nornen. Wie jene pflegt die Huldre das Spinnen mit den Lebensfäden. Daher war das Spinnen lange Zeit ein in ihrem Wesen nahestehendes Tun, das die Frauen in sogenannten Kunkelstuben ausübten. Die Handspindel einer Frau war ein religiös aufgeladener Gegenstand. In zwangschristianisierten Zeit wetterten die Kirchenmänner daher immer wieder vehement gegen diese Spinnstuben, die lange Zeit Einweihungsräume des Göttinnenglaubens geblieben sind und sicherlich zu ihren letzten Refugien inmitten der christianisierten Dörfer gehört haben, bis weit in die Neuzeit hinein. Und zur Gänze vergessen wurden sie nie. Die Kirchen sämtlicher monotheistischen Religionen, die mit ihren unfreien patriarchalen Systemen die Erde krank gemacht haben, fürchten sehr wohl auch heute noch, die Menschen können sich irgendwann einmal wieder an Weltbilder und Religionen erinnern, die nicht göttinnenlos waren, die die Frauen und damit auch das Leben und im Übrigen auch die grünen Männer verehrten, sowie die musischen Götter wie Freier und Balder und sich diesen in einer Art erinnerten Freundschaft wieder zuwenden. Für ein überlebendes Menschen auf dieser respektlos geschundenen, ausgebeuteten Erde wird dies notwendig sein. Denn sie symbolisieren positive Lebenskräfte, zu denen der heutige Mensch keinen Bezug mehr hat. Die angebrochene Klimakatastrophe wird die Menschheit zum bis heute verweigerten Aufwachen zwingen. Sie wird den erdgöttinlosen Monotheismus und seine gesellschaftliche Strukturen der hierarchischen Herrschaft überwinden müssen, wenn sie überleben will. Alle monotheistischen Religionen entstammen nicht zufällig Wüstenregionen, wie ich schon erwähnte. So nimmt es nicht Wunder, dass die ersten christlichen Missionare mit Soldatenheeren ins germanische Land kamen und dort zum Schrecken der Menschen sämtlicher heilige Bäume fällten. Als Vertreter einer Wüstenreligion hatten sie keine Ahnung davon, dass die Bäume, die den Germanen Götter waren, allem Leben den Atem geben. Gleichzeitig schlugen die von den Kirchen heute noch als Heiligen betrachteten Missionare mit den heiligen Bäumen die kulturellen Wurzeln Europas ab. Seither ist der Europäer spirituell im eigentlichen Sinne wurzellos, das Verhältnis Mensch, Natur, Welt in unserer Kultur hochgradig gestört. Heute gelten verhängnisvollerweise beinahe ausschließlich die Wüstenreligionen, die nichts vom grünen Leben und der Liebe sowie der Frau wissen, als Weltreligionen. Wüstenreligionen bestimmen heute fast auf dem gesamten Globus das Denken und Handeln der Menschen. Dass sich die Wüsten seit längerem auf der Erde über Gebühr ausbreiten und das Wasser knapp wird, steht hiermit in einem Sinnzusammenhang. Wenn wir nicht wollen, dass die gesamte Erde verwüstet, müssen wir uns erinnern, was unsere Vorfahren überall in den grünen Ländern von der Welt und ihren Lebenskräften wussten. Und vieles darüber begegnet uns in der Gestalt der weißen Göttin Huldre und ihren altüberbrachten Mythen. Dieses Buch wird diese für den Leser aufschlagen. Zu lange waren sie zum Schaden der Welt und der Menschheit vergessen gemacht worden. Von Alexander A. Gronau am 24. Dezember 2009.